Vers 24 war schon vor zwei Wochen dran, da ging es um das Geld, woran hängt dein Herz? Und aus dieser Frage, woran hängt dein Herz, kommt fast zwangsläufig die Frage, und wie lebst du denn? Vers 25 aus der Bergpredigt. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte? Wie sehr er sich auch darum sorgt. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum, sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Ich bin versucht, wenn Jesus sichtbar da wäre, zu fragen, Herr, wie mache ich das? Habt ihr das mitgekriegt? Sorgt euch nicht. Aber wie geht denn das? Wir kennen doch alle Situationen, manche sogar öfters als uns lieb ist, wo das mit den Sorgen kommt und nicht mehr geht. Und wenn man dann nachts wach liegt und dann die Sorgen wegschiebt, dann kommen sie doppelt so stark zurück. Und wenn bei tags mir jemand sagt, sei es doch gelassen, dann schüttle ich bloß den Kopf und denk, hast du eine Ahnung? Und sorg mich weiter. Wenn Sorgen nur so etwas wäre wie mein Schlüssel oder mein Geldbeutel, den ich aus der Tasche ziehen kann und weglegen und am besten manchmal noch verlieren. Aber Sorgen haben eine andere Qualität. Die kleben an. Die heften an. Die verfolgen. Manche sind ganz geplagt. Sorgen kriegt man nicht einfach los. Und ich bin versucht, Jesus zu fragen, Herr, das klingt theoretisch ja gut, aber hast du auch eine Ahnung von der Praxis, wie das bei uns so ist? Mit jener Diagnose zu leben, die nicht sorglos gehen lässt? Oder mit dem Verlust weitergehen zu müssen und mit dem Fragen, wie reicht's durch? Und da hilft uns auch nicht, wenn wir so eine fromme Antwort drauf geben. Glaub nur, dann wird das mit den Sorgen kleiner. Gegenteil, ich halte das für lieblos. Seelsorgerlich gefährlich. Sorgen lassen sich nicht wegglauben. Und Sorgen lassen sich nicht auch mit Bibelversen zukleben. Wäre schön, aber sind wir ehrlich, geht nicht. Und wir belügen uns und andere, wenn wir meinen, das ginge so. Und doch hat Jesus, glaube ich, eine ganz tiefe Antwort auf unsere Sorgen. Apropos mal die Frage, vielleicht habe ich ja das falsche Thema gewählt. Vielleicht sitzen hier lauter Leute, die sich keine Sorgen machen. Gibt es denn jemanden unter uns, der im Leben noch keine Sorgen sich gemacht hat? Okay, dann kann ich weitermachen. Weil sonst hätte ich mein Predigtmanuskript wechseln müssen. Aber weil wir alle in dem Boot des Sorgenkahns drin sitzen und manchmal stürmt es da mächtig um uns herum. Deshalb die Frage, Jesus, was hast du uns für eine Antwort? Hirte, was hast du uns für ein Leitungswort? Jesus sagt, schau doch, seh doch. Habt ihr es entdeckt? Zweimal, ganz bewusst. Da sagt Jesus, Vers 26, seht. Und Vers 28, schaut. Und dann spricht der himmlische Vater. Und dann sagt er, ihr bekommt rechtzeitig genug. Überhaupt ist dieser Bibelabschnitt voll von Aufforderungen. Aber nicht in diesem menschlichen Sinn, glaub dich gesund, schieb die Sorgen weg, sondern seelsorgerlichen Aufforderungen. Sehen statt Sorgen, das ist die Antwort für uns. Und die beste Sehschule steht doch hier. Erntedank, Gabenreichtum, sehen statt Sorgen. Denn das können wir heute Morgen neu lernen. Sorgen sind das Nutzloseste auf der ganzen Welt. Sorgen sind das Nutzloseste auf der ganzen Welt. Je mehr Sorgen ich mir mache, ich habe nicht mehr Geld auf meinem Konto. Je mehr Sorgen ich mir mache, mein Körper wird nicht gesünder, im Gegenteil. Je mehr Sorgen ich mir mache, meine Beziehungen werden nicht geheilter. Sorgen haben keinen Effekt, der gut tut, der vorwärts bringt. Sorgen sind eigentlich nutzlos. Und Jesus ist sogar noch deutlicher. Sorgen sind eigentlich gottlos. Denn da nimmt mich etwas anderes gefangen und in Bann und vernebelt mir den Blick auf einen himmlischen, auf meinen himmlischen Versorger. Sorgen sind quasi Störenfriede. Die drängen sich herein und nehmen das Bild für den Versorger des Himmels vernebelnsdeckend zu. Deshalb diese Ermutigung, sehen statt Sorgen. Jesus macht das praktisch. Man könnte wahrscheinlich lange theoretisch über Sorgen referieren. Oder medizinisch, oder psychologisch, oder wie auch immer. Jesus nimmt uns in eine Sehschule. Er sagt, mach doch die Augen auf. Schaut die Vögel. Jetzt könnten wir sofort zurückfragen, warum die Vögel? Katzen leben auch nicht von Vorräten. Hamster auch nicht. Und Krokodile auch nicht. Aber vielleicht sind die Vögel ganz besonders gewählt, weil sie etwas symbolisieren von, da ist einer die Lasten der Welt einfach los. Da wird einer getragen. Da wird einer aufgehoben. Vögel heben sich empor. Ich darf diese Zeit, diesen Wochen ein paar Tage im Bodensee genießen. Und habe das mit Faszination das erste Mal so richtig entdeckt, wenn ein Schwan aus dem Wasser abhebt. Phänomenal. Man hört den Flügelschlag und es ist ein Mordsgespritz und irgendwann hebt dieser im Wasser schwimmende Schwan ab und fliegt knapp, aber pfeilschnell über die Wasseroberfläche. Vögel dürfen abheben. Ich meine, Jesus hat deshalb die Vögel als Muster genommen. Ihr braucht nicht erdverhaftet bleiben. Ihr dürft euch emporheben lassen. Wir können das nicht aus uns. Aber Gottes Wort, Gottes Liebe, Gottes Fürsorge, Gottes Zusage, Gottes Vorsorge, sie hebt uns empor. Und warum die Lilien? Nun, das leuchtet ein, Lilien sind wunderbar. Aber wusstet ihr auch, dass zu orientalischer Zeit das abgemähte Gras, wenn es getrocknet war, Brennmittel für die armen Leute war? Damit hat man seine Feuerstelle geheizt, um dann das Essen zu kochen. Was ist das für ein Schöpfer, der in seiner genialen Kreativität sich solche Blumen ausdenkt, die nachher verheizt werden? So einen überfließenden Versorger haben wir. Schaut. Schaut die Wunder der Schöpfung. Schaut die Größe seiner Möglichkeiten. Schaut immer wieder neu hin und entdeckt hinter dem, was die Gaben sind, den Geber. Sollte der, der einen Apfel oder eine Tomate oder eine Nuss, eine unter Tausenden, hat wachsen lassen, sollte der nicht viel mehr auf uns, auf dich und auf mich aufpassen? Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Ja, wir sind unendlich kostbar in Gottes Augen. Und deshalb dürfen wir das immer wieder neu erbitten. Wir können es nicht machen und wir können es nicht befehlen. Aber von Gottes Wort uns zusagen lassen, ich darf drüber stehen. Ich weiß, das ist nicht immer leicht, wenn man drinsteht in diesem Karussell von Sorgen, Ängsten, von Bedrängnissen, wenn es eng wird um einen herum. Aber dann sagen, Herr, du stellst meine Füße wohin? Auf weiten Raum. Du lässt mich im besten Sinne des Wortes abheben. Ich werde nicht überheblich, aber ich darf mich aufheben lassen, weil dein Wort und deine Fürsorge trägt. Vielleicht nehmen wir das als Übung für die neue Woche mit, dass wir achtsam schauen. Und wenn Sorgen und Fragen und Zweifel kommen, dann sagen, stopp, nicht sorgen, sondern sehen. Nicht sorgen, sondern staunen. Nicht sorgen, sondern singen. Und ein zweites ist mir aufgefallen. Wie beschreibt Gott unseren himmlischen Vater? Habt ihr es noch einmal vor Augen? Vers 32. Nach dem allen, nach diesem angstvollen, wie komme ich durch? Reicht's am Ende des Monats? Die Kraft, das Geld, die Kleider. Nach all dem fragen die Heiden. Sorgenmacher sind also in schlechter Gesellschaft. Denn Heide will ich keiner sein. Ich darf Gottes Kind sein. Wir dürfen Gottes Kinder sein. Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedurft. Allein dieser Satz ist Evangelium pur. Euer himmlischer Vater weiß. Jedes Wort eine kostbare Perle. Euer Vater, mein, dein Vater, nicht distanziert, ganz nah, in Jesus, weicht er nicht von meiner Seite. Sag du sogar, wo ich ihn aus dem Blick verloren habe. Dein, mein Vater, Versorger, erbarmend wie eine Mutter, kann Jesaja sagen. Und dann ist es der Vater, der himmlisch ist, der alles hat, alles kann. Und wo ich nicht mehr weiter weiß, am besten sagt, für mich, den Schöpfer, kein Problem. Amerikaner, die manchmal so etwas leichter daherkommen, die sagen, all in control, alles unter Kontrolle. Würde ich öfters gerne sagen, klappt nicht immer. Wir haben manchmal nicht so viel unter Kontrolle, fühlen uns eher kontrolliert. Aber dann ist der himmlische Vater, der sagt, all in control. Ich hab's unter den Füßen. Und das darf dich gelassen machen, mein geliebtes Kind. Mein, euer himmlischer Vater weiß. Der Versorger, der, von dem wir herkommen und auf den wir zugehen, liebe in Überfluss. Euer himmlischer Vater weiß. Das geht ihm nicht einmal neben raus, dass er sagt, oh, ich habe den Jochen Hägele leider heute nicht auf der Kalender vergessen, tut mir leid. Er hat uns immer auf seiner Mindmap, auf seinem Terminkalender, auf seinem Erinnerer. Viel öfters, als wir denken. Er weiß, bevor wir sagen. Er kennt's, bevor wir es aussprechen. Du hast doch einen Vater. Vergiss es nicht. Du hast doch einen Herrn. Du hast doch einen Hirten. Du hast doch einen Vollender. Du hast doch den, der über dem Wasser steht und aus dem Wasser zieht. Vergiss es nicht. Das erste war also sehen statt sorgen. Das zweite, du hast doch einen Vater. Und das dritte, du bist doch berufen. Dieses wunderbare Wort, Matthäus 6, 33, viele kennen es auswendig und mit Recht. Das sollte man auswendig und inwendig kennen. Trachtet zuerst nach Gottes Reich. Und jetzt kommen wir nochmal, danke für die Tausend von vorher. Jetzt kommen wir noch einmal zu den Tausendern. Ich nehme euch in ein kleines mathematisches Experiment mit. Aber keine Sorge, man muss da nicht hoch mathematisch begabt sein. Stellt euch mal unser Leben vor. Das sind die Sorgen und die Ängste und das sind die Probleme und die geben keinen Ertrag. Mathematisch, das sind Nullen. Und manchmal fühlen wir uns auch so ein bisschen als Null. Mit all dem, was da nicht so funktioniert, aber funktionieren sollte. Und jetzt gibt es da zum Glück noch den Einser. Der erste und entscheidende und zentrale Wert. Gottes Reich. Oder sagen wir besser, die Regentschaft, die Herrschaft Jesu. Und jeder Mathematiker weiß, Zahlen, Ziffern alleine machen es nicht, sondern die Reihenfolge ist entscheidend. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir kommt es manchmal so vor, dass ich da meine Nullen hintereinander sortiere und am Schluss kommt noch der Einser. Ach, mein Herr ist ja auch noch da. Ach, sein Wort gilt ja auch noch. Aber drei Nullen und dann ein Einser gibt nicht viel Wert. Wenn wir die Position aber umdrehen und der Einser vor den drei Nullen steht, dann bekommen die gleichen Ziffern einen ganz anderen Wert. Dann heißt es nicht 0001, sondern heißt es 1000 und dann sind es 1000. Vielleicht ein kleines mathematisches Bild für dieses Wort aus Matthäus 6,33. Jesus first. Gottes Reich zuerst. Und das Interessante ist, je mehr Nullen dazukommen, und die tun mir nicht gut, desto größer macht er den Wert daraus. Ein Phänomen, das ich nicht erklären kann. Das ist göttliche Mathematik. Er macht aus meinen Schwächen eine große Nummer. Und mit meinen Problemen kommt er ganz groß raus. Eigentlich passiert ja ein verrückter Tausch. Kümmere du, Geschöpf, geliebtes Kind, dich doch um gar nichts, nur um mich. Dann bin ich der Kümmerer um all deine Sachen. Oder wie es einer einmal gesagt hat, wenn ich Gottes Sache zu meiner Sache mache, dann macht Gott meine Sache zu seiner Sache. Matthäus 6, 33. Wenn ich Gottes Sache zu meiner Sache mache, vorne anstelle, den Einser, dann macht Gott meine Sache zu seiner Sache. Und dann macht er es übrigens wunderbar gut. Aber wie gut, dass Jesus uns nicht in eine Träumerei mitnimmt. Wir könnten jetzt abheben und sagen, alles wunderbar, aber morgen beginnt der Alltag. Und halten dann noch die Sonntagsworte? Deshalb der Schlussvers. Darum sorgt nicht für morgen, nicht für den Montag, den 7. Oktober 2019. Denn der morgige Tag, der wird für das Seine sorgen. Gott wird für das Deine sorgen. Deshalb, es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Ganz ohne Plagen geht's nicht. Das wäre dann paradiesisch. Das ist unser Ziel. Das wird, wenn Jesus wiederkommt. Aber heute sind die Plagen so, dass der Einser davor gesetzt wird. Und dann wird's wertvoll. Amen.